Ja, ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich, unserem Gott, der Wunder tut. Es gibt so manche Lieder, die lösen vielleicht etwas bei dir aus. Manche Lieder lösen bei mir etwas aus. Und das ist so ein Lied, ich liebe es, denn ich bekenne damit, dass Gott groß ist, dass er größer ist als wir Menschen. Und die Wunder, die er gestern getan hat, die kann er auch heute tun. Amen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur nette Lieder singen, sondern dass wir Wahrheiten Gottes proklamieren über unser Leben, über diese Welt, über unsere Kirche. Und es geht am Ende nicht um unsere Kirche, sondern es ist seine Kirche. Und wir glauben an ihn, denn er ist der Retter dieser Welt. Ich freue mich von Herzen, dass du heute Abend da bist. Ich freue mich, dass so viele hier mitten in der Woche versammelt sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, nicht nur diesen Dienstag, sondern schon länger mit den Team Nights einmal im Monat und dazwischen drin mit den Kursen. Wir waren fast immer so 40, manchmal sogar mehr, doppelt gerechnet. Das ist richtig, richtig cool. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass wir gemeinsam Ecclesia Pforzheim nach vorne bringen. Und bevor ich einsteige in Gottes Wort, dachte ich mir, Team Night ist ein bisschen anders als Sonntag. Da sind wir unter uns, da darf es auch mal ein bisschen persönlich werden. Und ich war am Sonntag schon ziemlich persönlich in Ulm und ich werde es auch heute sein. Mein Herz ist momentan sehr zweigeteilt. Viele gute Nachrichten, die ich höre, die mich erfüllen, mich begeistern. Wir hatten jetzt am Sonntag in Ulm unseren Welcome to Church Lunch mit so vielen Menschen wie noch nie zuvor. Wir machen das so alle 6, 8 Wochen. Und am Sonntag waren 21 Menschen da, die gesagt haben, sie wollen Teil der Mosaik werden oder die zumindest daran teilgenommen haben. Die meisten haben es auch ausgefüllt. Es geht vorwärts, trotz Corona, das begeistert mich. Und an dieser Stelle Schleichwerbung für den nächsten Welcome to Church Lunch hier in Pforzheim. Der wird am 8. November sein, zusammen mit Jonas und mir und den Ältesten, die Zeit haben und Mitarbeiter. Es wird gut. Und mir macht es Spaß, wenn es vorangeht. Man sagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg, oder? So, wenn es schon vorangeht, dann muss man die Leute gar nicht erst motivieren. Wir haben gerade in Stuttgart auch eine Phase, von der hätte ich früher nur träumen können. Vor vielen Jahren haben wir vor 10 Jahren diese Gemeinde angefangen. Und wenn ich ehrlich bin, es war kein Bilderbuchstart, sondern es ging von 5 auf 10, auf 15, auf 10 runter, auf 20 hoch und wieder auf 15. Und hätten wir nicht Stehvermögen und hätten wir nicht gewusst, Gott will es, hätten wir vielleicht irgendwann mal aufgehört. Aber wir sind dran geblieben und irgendwann waren wir 40, 50 und seit einigen Jahren boomt es richtig. Jetzt sind wir im Hotel dort, notgedrungen, weil unser Raum noch kleiner ist als dieser Raum. Mit Corona-Abständen passen da vielleicht 15 Leute rein für eine Gemeinde mit 150. Da kannst du gleich 10 Gottesdienste durchführen. Wir haben gesucht und ein Hotel gefunden. Und sonst kostet der Raum 6.000 Euro. Wir kriegen ihn für 1.500. Können uns das nicht wirklich leisten, deswegen gehen wir auch nur zweimal rein. Aber 2 Gottesdienste mit 120, 150 Menschen, das ist schon mal Hammer. Und ich bin so gespannt, was kommen wird. Das ist in Stuttgart und hier freue ich mich über die Kurse, die laufen. Also das ist die eine Seite, die ist richtig happy. Auch wir als Team, als Pastoren, wir verstehen uns gut, wir ergänzen uns gut. Es macht so Spaß, mit Jonas unterwegs zu sein, mit Samuel Bayer, der am Sonntag hier gepredigt hat. Ganz anders, richtig cool. Mit Tommy, Hammermann Gottes, mit Austin. Es macht einfach Spaß, unterwegs zu sein, auch mit unseren Stuttgartern. Und mit euch macht es richtig Spaß. So, und die zweite Hälfte von mir ist traurig. Denn wir erleben gerade das, was einige von euch schon erlebt haben. Unsere Tochter ist ausgezogen. Und jetzt so richtig. Jetzt nicht gerade um die Ecke. Sie hat ja ein FSJ bei uns in der Church gemacht. Das war so ein Auszug um die Ecke. Am Ende konnte sie jederzeit vorbeikommen und wir konnten jederzeit sie aufsuchen, wenn wir wollten. Jetzt durfte ich sie am Sonntag nach den 3 Gottesdiensten, nach dem Welcome to Church Lunch, wir hatten alles gepackt, nach Leipzig bringen. Und Leipzig ist nicht gerade um die Ecke, da ist man erstmal wirklich weg. Und meine Frau ist schon richtig traurig, meine kleine Tochter ist richtig traurig. Und wir wissen, Gefühle sind ansteckend, ja. Ich bin so ein rationaler Mann, ich habe die letzten 3 Jahre schon mich damit abgefunden, dass dieser Tag kommt. Und jetzt bin ich ganz solide, ja. So, aber am Sonntag ging es darum, dass es gut ist, wenn wir Gott dienen. Entschlossen, determined, Gott zu dienen. Und ich will dir sagen, es gibt wenige Sachen, die so erfüllend sind, wie wenn du Gott dienst und wenn du den Menschen dienst. Es gibt kaum etwas, was im Leben dich selbst so bereichert, wie wenn du bereit bist, deine Begabung und dein Herz und deine Zeit zu investieren für andere. Ich hoffe, Saume Bayer, ich habe die Predigt nicht gehört, hat diesen Gedanken uns klar ins Herz gepredigt. Und das gilt nicht nur für das Licht und das gilt nicht nur für den Kindergottesdienst, sondern es gilt ganz besonders auch, wenn du Menschen deiner Nachbarschaft hilfst, Menschen deines Lebens. So, ich habe meine Tochter, ich bin mit ihr umgezogen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gestern gehört habe, Papa, du bist der beste Papa der ganzen Welt. Also ohne Witz, eine 19-jährige Tochter, die Jura studiert und die hat mindestens 5 oder 10 Mal gesagt, Papa, du bist der beste Papa. Und ich dachte, boah, kann ich gleich nochmal einen Umzug organisieren, allein um das zu hören. Warum? Weil ich ihr beigestanden bin in ihrer Not. Sie wusste genau, sie hätte es allein nicht geschafft. Und innerhalb von einem Tag haben wir alles gekauft und alles zusammengebaut. Vom Lampenschirm über das Sofa, über das Ikea-Sofa muss man auch zusammenbauen. Alles zusammengebaut. Es war 9 Uhr und ich habe gesagt, Mädel, jetzt fahre ich. Und es war schon ein langes Wochenende. Ich bin losgefahren und ich habe heute Nacht auf der Autobahn geschlafen. Ja, mitten in der Nacht. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr, habe mich ins Auto gelegt und um 4 Uhr bin ich wach geworden, weil es so kalt geworden ist. Und dann bin ich pünktlich um 6 Uhr, um meine Jungs in die Schule zu bringen, zu Hause angekommen. Warum erwähne ich das? Weil ich der beste Papa der Welt bin, nicht wahr? Nein? Ich hab meiner Tochter immer gesagt, das würde jeder Papa tun. Verstehst du? Für meine Tochter bin ich der beste Vater. Und ich denke mir, das würde jeder Vater tun. Jeder vernünftige, dass es ein paar Ausnahmen gibt, über die reden wir mal nicht, ja? Aber jeder vernünftige Vater würde doch seiner Tochter beistehen, seinem Sohn beistehen. Und gleichzeitig erntest du so viel Liebe. Die Bibel sagt, geben ist seliger, ist glücklich machender als nehmen. Was habe ich getan? Ich habe Geld investiert. IKEA-Karte. Gott sei Dank gibt es IKEA-Karten, ja? Also Geld, was ich noch gar nicht verdient habe, was ich ja jetzt abbezahlen werde. Aber ich habe einfach Geld investiert. Ich habe Zeit investiert. Ich habe Herz investiert. Ich war da in der richtigen Zeit. Und eigentlich machen das vernünftige Eltern so. Eigentlich macht man das als Vater oder als Mutter. Und gleichzeitig wird man so beschenkt. Und ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip und ich wünsche mir, dass wir dieses geistliche Prinzip ganz tief immer wieder neu erkennen und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Dass wir im Hause Gottes dienen und es ist nicht selbstverständlich, sondern wenn du im Hause Gottes dienst, dann möchte ich dir Dankeschön sagen. Und als Leiter dieser Church sage ich dir an dieser Stelle erst einmal Danke für all deinen unsichtbaren Dienst. Ja, ich weiß, der Lohn kommt im Himmel. Aber ich bin immerhin genauso wie du ein Botschafter des Himmels. Also darf ich vom Himmel schon mal Dankeschön sagen. Danke für die Kinderstunden, die du vorbereitest. In viel Mühe. Und die Kinder merken einen Unterschied, ob die Kinderstunde hingehuddelt wurde oder ob du dein Bestes gegeben hast. Das merkt man für den Hauskreis, den du durchführst, wo du dein Haus öffnest. Und jeder, der reinkommt, merkt, es ist ein Unterschied, ob du als Gastgeber aufgeräumt hast, ob es schön ist, ob du Vorfreude auf diesen Abend hast oder ob du einfach gesagt hast, ja, jetzt komm, da haben wir ja so einen Hauskreis, ja, und nichts ist vorbereitet. Nein, du gibst dir Mühe und das immer wieder neu. Und ich bin besonders beeindruckt, wenn Menschen es nicht nur heute machen, sondern dranbleiben. Christsein ist kein Sprint, sondern Christsein ist ein Marathon. Und beim Marathon weiß jeder von uns, Marathon gewinnt man nicht, indem man irgendwann mal aufhört, sondern man rennt weiter. Es gibt leider Menschen, die irgendwann mal aufgehört haben zu rennen, die irgendwann aufgehört haben zu dienen, die irgendwann aufgehört haben zu lieben, die irgendwann aufgehört haben zu geben. Aber ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern, wenn Gott uns geliebt hat, dann war seine Liebe ganzheitlich. Ich darf heute Abend übers Geben reden. Und ich dachte mir, ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, ja, also mein Dienst gegenüber Gott ist, dass ich jeden Sonntag da bin. Und mein Dienst gegenüber Gott ist, dass ich an der Lichttechnik sitze. Und mein Dienst ist, dass ich weiß nicht, etwas tue. Und dann gibt es bestimmte Bereiche, wie wir Gott lieben und anderes, das ist aber nicht mein Bereich. Und an dieser Stelle haben wir, glaube ich, gemeinsam einen Denkfehler. Denn Liebe ist ganzheitlich. Liebe buchstabiert sich in allen Bereichen. Ich kann nicht zu meiner Frau gehen und sagen, Schatz, ab jetzt werde ich nie mehr praktisch mithelfen. Es reicht doch, dass ich Geld nach Hause bringe. Oder umgekehrt, ab jetzt werde ich nur noch helfen, aber Geld bringe ich nicht mehr nach Hause. So, es ist doch normal, dass, weil ich meine Familie liebe, ich selbst beim Umzug helfe. Und wenn es vielleicht gar nicht reinpasst und am Ende bin ich so platt. Es ist normal, warum? Weil ich meine Familie liebe. Und wenn Gott uns geliebt hat, dann hat Gott uns nicht mit Worten und mit Taten, sondern Gott hat uns ganzheitlich geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wisst ihr, es gibt ein Vorbild des Gebens und das ist Gott. Das Problem ist bei diesem Vorbild, wir können diesem Vorbild niemals nacheifern. Es ist ein Geben non plus ultra, denn Gott hat nicht Gold und Silber investiert, sondern Gott investiert sich selbst. Sonntag vor 9 Tagen durfte ich in Stuttgart predigen über das Geschenk Gottes, dass wir gesegnet sind. Und Pastor Lempenauer Simon hat mir den Vers gegeben aus Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus. Komischer Vers, nicht wahr? Gigantischer Vers. Und ich habe ihm telefoniert und sagte, Simon, möchtest du wirklich, dass ich über Kapitel 1 predige? Das ist ein sehr theologisches, tiefes und das soll gleichzeitig eine leichte Predigt sein. Dann sagt er mir, mach es einfach. Ja? Erzähl einfach, dass wir Gesegnete sind. Und mir war, womit sind wir gesegnet? Mit den goldenen Straßen, die im Himmel sind? Mit ewigem Leben im Sinne von, das Leben hat kein Ende? Womit sind wir wirklich gesegnet? Warum ist der Himmel himmlisch? Und ich kann euch sagen, warum der Himmel himmlisch ist, weil Gott da ist. Und Gott ist die Liebe. Und Gott ist nur gut. Da ist nichts Böses. Da gibt es keine Enttäuschung mehr. All unsere Tränen werden abgewischt. Der Himmel ist deswegen himmlisch, weil Gott dort ist. Und das Gute ist, Gott ist auch heute da. Das Besondere ist nicht irgendein Gutschein, sondern das Besondere, und das ist das eigentliche Geschenk, das Gott uns gibt, ist, er verschenkt sich selbst. Er sagt, David, ich möchte zu dir eine Vater-Sohn-Beziehung haben. Und so wie es für mich normal war, meine Tochter umzuziehen, so ist es für Gott normal, sein Leben für mich zu lassen. Versteht ihr diesen Gedanken? Das hört sich verrückt an. Aber Gott feiert sich selbst dafür nicht, sondern Gott sagt, hey, ich liebe euch. Und Liebe tut das. Liebe lässt, Jesus sagt, Liebe lässt sein Leben für seine Freunde. Gott liebt dich. Amen. Gott liebt mich. Und das, was er uns eigentlich gibt, ist nicht nur ein endloses Leben, sondern eine Liebe, die nicht endet. Ein Leben, das qualitativ jeden Tag so hochwertig ist, dass man sagt, das war der beste Tag meines Lebens. Und dieser beste Tag hört nicht auf. Nicht, weil er wiederholt wird wie ein Lied, das man irgendwann nicht mehr nicht hören kann, sondern weil Gott so, so interessant ist, dass jeder Tag neu absolut berauschend ist. Gott gibt und sein Geben sollte uns motivieren. Wie hat Gott gegeben? Gott hat ganzheitlich gegeben. Und an dieser Stelle, ihr lieben Geschwister, lasst uns nicht die Christen sein, die für sich rauspicken und sagen, geben, das dürfen die anderen, ich nicht. Dienen, das dürfen die anderen, ich nicht. Fasten, das dürfen die anderen, ich nicht. Beten, das dürfen die anderen. Lasst uns nicht 3 oder 4 Bereiche raussuchen, sondern weil wir lieben, lieben wir ganzheitlich. Versteht ihr diesen Gedanken? Und der ist mir wichtig, weil ich innerlich glaube, dass manche Menschen für sich so ein Korsett geschaffen haben, wo sie gesagt haben, so bin ich halt. Ich bin halt ein Schwabe und wir Schwaben sind geizig. Wir geben nicht. Und Gott sagt, genau das, was du ungern gibst, das sollst du mir geben. So ist Jesus. Jesus sagt, genau dort, wo du dir schwer tust, dort fordere ich dich heraus. Da kommt dieser reiche Jüngling zu Jesus. Und welche Antwort bekommt er? Er bekommt die Antwort, die kein anderer bekommt. Jesus hat nie gesagt zu allen, verkauft alles, was ihr habt. Aber genau dieser Typ, der so am Geld hing, der sollte alles verkaufen. Die anderen, da hat Jesus gar nichts gesagt. Die mussten gar nichts verkaufen. Aber der, der so am Geld hing, der sollte alles verkaufen. Warum? Er sollte erkennen, dass der Schatz nicht irgendetwas ist, sondern Gott. Und ich für mein Leben, ich möchte aufhören mit diesen Ausreden. Das tue ich und weil ich so viel diene, muss ich nicht geben. Kennt ihr diesen Gedanken? Hey, ich diene 30 Stunden ehrenamtlich in der Gemeinde. Rechnet das mal hoch. Was soll die Gemeinde jetzt noch meinen 1/10 haben? Ist doch unverschämt. Die sollen es mal hochrechnen. Das Problem ist, Gemeinde braucht beides. Gemeinde braucht deinen Dienst und dein Geld. Und zwar in Maß. Nicht im Übermaß, sondern im Maß. Wenn wir alle maßvoll geben, ist genügend da. Wenn wir alle maßvoll geben, ist so viel da, dass wir andere auch noch beschenken können. Das ist ein geistliches Prinzip. Das Prinzip nennt sich Zehnter. Vielleicht habt ihr von diesem Prinzip schon gehört, wahrscheinlich, die allermeisten. Es ist ein alttestamentliches Prinzip, aber es ist vormosaisch, es ist vorgesetzlich. Es ist eigentlich ein Prinzip des Vater Abrahams. Er hat den Zehnten von allem, was er hatte, dem Melchisedek, König von Salem, gegeben. Und Melchisedek, der Name bedeutet König und Gerechtigkeit. Er war der König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Ist eigentlich ein Melchisedek, die Bibel sagt im Hebräerbrief, ein Hohepriester in der Ordnung von Jesus. Jetzt werde ich mich theologisch nicht festnageln, wer dieser Mann ist, ob es Jesus ist oder ein Hohepriester wie Jesus. Darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, ist, dass unser Glaubensvater dieses Prinzip bereits gelebt hat, den Zehnten abzugeben. Später geht Gott hin und sagt, ich möchte, dass jeder Erstgeborene von jeder Familie mir dient. Wenn wir das übertragen auf unsere Church, dann hätten wir nicht ein oder zwei Pastoren, sondern 20 Pastoren. Dann hier sind wahrscheinlich 20 Familien, oder? Ich habe es noch nicht hochgerechnet. Darf ich mal fragen, wer ist hier eine Familie? Also im Sinne von mit einem Nachnamen Familie. Hier sind viele und viele Erstgeborenen. Und eigentlich geht Gott hin und sagt, jede Familie soll mir den Erstgeborenen geben. Damit sagt Gott, eigentlich bin ich so wichtig, dass ihr jeden Tag an mich denken müsst, weil es euch wirklich etwas kostet, den Erstgeborenen freizusetzen. Da sind 4 Brüder beispielsweise und sie bezahlen ihren großen Bruder. 3 bezahlen ein. Oder 7 Brüder, wer hat schon 7? Und 6 bezahlen ein. Und dann geht Gott hin und sagt, damit diese Last nicht zu schwer ist, erwähle ich einen Stamm, nämlich den Stamm Levi oder auch den Stamm Aarons, des hohen Priesters. Und er soll an der Stelle der anderen mir dienen. Aber hört zu, es ist ein Dienst von euch als Volk. Und ihr setzt diesen einen Stamm frei. Und damit es funktioniert, gibt jeder seinen Zehnten. Und dort, wo das Volk Gottes sich daran gehalten hat, dort lief es im Alten Testament. Da war Priesterdienst. Da konnte man in den Tempel Gottes kommen und erwarten, dass es Priester gab, die den Dienst verrichtet haben. Aber es gab eine Zeit, wo die Menschen mit ihren Lippen Gott gelobt haben und ihre Priester sind verhungert. Und bevor sie verhungert sind, haben sie gesagt, okay, dann quittieren wir den Dienst. Und ich glaube persönlich, dass diese Zeit auch heute immer noch ist, dass wir heute eigentlich dieses Prinzip nicht wirklich verstanden haben oder zumindest einige von uns nicht. Und es reicht nicht, dass 5 von den 10 es leben, sondern wir sollten es alle leben. Jetzt komme ich quasi mit dem Gesetz. Aber eigentlich ist mein Herz gar nicht dort, sondern mein Herz ist bei Liebe. Denn Liebe gibt viel mehr als das Gesetz. Liebe gibt viel, viel, viel mehr. Und da gibt es einige richtig krasse Geschichten. Eine Geschichte beispielsweise von Jesus. Und Jesus, die Bibel sagt, er und seine Jünger standen und am Tempel, am Ausgang, am Opferstock und haben beobachtet, was die Menschen geben. Das müssen die Ältesten von heute mal machen. Alle Ältesten beobachten den Opferstock und schauen, na, was gibt denn der Gustav und da, was gibt denn die Leni? Und dann fingen sie an, darüber zu reden. Also werden wir natürlich nicht machen, ja, das macht man nicht. Aber Jesus hat so manches gemacht, was man nicht macht, ja. Also sie haben die Leute beobachtet, na, was tut der Jonas da rein? Und so weiter, und der Raphael und so weiter. Und dann haben sie darüber geredet, ganz offensichtlich. Und dann kam jemand und der hat 100 Euro reingeschmissen und der andere hat 5.000 Euro reingeschmissen. Und Petrus, seine Augen leuchtete und sie sagen, boah, richtig krass. Und dann kam eine alte Frau und sie hat vielleicht 10 Euro reingeworfen. Und diese 10 Euro waren viel Geld für sie. Und Jesus geht hin und ich liebe Jesus. Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Denn diese Frau hat aus ihrem Mangel gegeben, die anderen aus ihrem Überfluss. Mir geht es nicht um den Betrag, den du gibst. Den weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie irgendwas hier gesehen. Mir geht es um dein Herz. Die Frage ist, geben wir von Herzen und geben wir leidenschaftlich? Wisst ihr, Liebe, die nicht leidenschaftlich ist, kannst du eine Pfeife rauchen. Ich glaube, dass kein junger Mensch davon träumt, nur irgendwie in irgendeiner Ehe gefangen zu sein. Sondern wir wünschen uns, leidenschaftlich geliebt zu werden. Und Gott geht hin und sagt, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Also wir dürfen Gott leidenschaftlich lieben. Und die Wertung von Jesus ist nicht, boah, der hat so viel gegeben, deswegen ist der wer, sondern er sieht das ganze Bild. Eine Geschichte, sehr, sehr alt, wahrscheinlich 30 Jahre alt. Paul Junge Cho, David Junge Cho war Pastor oder ist Pastor. der größten Gemeinde, die es jemals auf diesem Planeten gab. 800.000 Mitglieder. Das ist so viel, wie ganz Stuttgart nicht hat. Und zwar nicht an Menschen, sondern an Gottesdienstbesuchern in ihrer Church. Eine Zahl phänomenal. Von 5 auf 800.000. Das wird es wahrscheinlich nie mehr wiedergeben. David Paul Yongicho. Und er hat gepredigt und gepredigt. Und irgendwann haben sie gebaut. Und zwar nicht klein gebaut, sondern für 25.000 Sitzplätze. Das ist schon ein ganz schönes Ding, ja? Und es kostet viel Geld. Und der Pastor hat die Gemeinde motiviert. Und vielleicht gesagt, Leute, denkt an das Alte Testament, als dort gebaut wurde, die Stiftshütte, der Tempel, da haben die Menschen gerne gegeben und sie gaben mit Freude. Übrigens, wenn du gibst, bitte gib mit Freude, sonst lass es sein. Gott will, dass du ihn anbetest mit Freude. Gott will, dass du ihm dienst mit Freude. Gott will, dass du gibst mit Freude. Wenn du Zähneknirschen machst, dann bitte behalte es für dich. Das ist schon nicht wert. Aber die Menschen kamen glücklich und sagten, ja, wir freuen uns, es ist Wertschätzung gegenüber Gott. Und so hat er seine Gemeinde motiviert. Und irgendwann kam eine Frau zu ihm und sagte, Pastor, wir sind doch am Bauen. Das ist mein Beitrag. Und sie überreicht dem Pastor eine Schüssel Reis. Und der Pastor schaut die Dame an und er weiß, diese Frau hat vermutlich eine Woche lang gefastet, um diese Schüssel Reis zu schenken. Und gleichzeitig, was ist eine Schüssel Reis, wenn du Millionen, wenn du zig Millionen brauchst? Gar nichts. Was kann man schon mit Reis anfangen? Und der Pastor sagt, hey Dame, liebe Omi, wie auch immer er sie angesprochen hat, bitte nimm es doch, du kannst es viel besser gebrauchen als wir. Wir brauchen es nicht wirklich. Und irgendwann wird diese Dame wirklich ärgerlich und sagt, Pastor, ich gebe es nicht dir, sondern Gott. Totschlagargument, oder? Also ist der Pastor ganz brav und nimmt es entgegen, es ist ja für Gott. Und das Gespräch ist beendet, aber in seinem Herzen weiß er, ich brauche diese Schüssel nicht, wir brauchen sie nicht. Und er stellt sie irgendwo hin. Irgendwann predigt er, keine Ahnung wie viele Wochen später, und sein Blick fällt unter die Kanzel und er sieht die Schüssel Reis. Und er greift nach dieser Schüssel und gebraucht es als Beispiel von leidenschaftlicher Liebe. Am Ende der Predigt kommt ein Geschäftsmann zu ihm und sagt, ich bin so berührt von dieser Liebe. Ich möchte gerne diese Schüssel Reis kaufen. Wären Sie bereit, sie zu verkaufen? Und der Pastor ganz klug sagt, nein, sie gehört Gott, ich kann sie nicht verkaufen. Ja, aber ich zahle einen richtig guten Betrag dafür. Und Pastor sagt, nein, sorry, sie gehört Gott, ich kann sie nicht verkaufen. Und sie handeln hin und her. Und irgendwann sagt dieser amerikanische Geschäftsmann, wären Sie denn bereit, diese Schüssel Reis mir zu schenken? Was würdest du tun an seiner Stelle? Und er sagt, einverstanden. Schenken darf ich sie. Und er schenkt diese Schüssel Reis und im Gegenzug bekommt er einen Scheck geschenkt. Mit 1 $0,000,000,000,000 $1,000,000. Quizfrage. Wer hat mehr gegeben? Die Omi oder der Millionär? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Warum erzähle ich die Geschichte? Ich erzähle sie deswegen, weil uns leidenschaftliche Liebe berührt. Und ich glaube, wir brauchen solche Vorbilder, damit wir bereit sind, einfach das Normal zu buchstabieren. Eine Geschichte, wo Jesus gesagt hat, diese Geschichte soll überall in der ganzen Welt gepredigt werden, ist die Gabe von Maria. Maria, die in einem Moment diese Salbe vergeudet, im Wert von 300 Tagelöhnen. Das ist ein Jahresgehalt. Und alle sagen, boah, Verschwendung. Und Jesus sagt, nein, das ist keine Verschwendung, sondern diese Frau gibt in der Art, wie Gott gibt. Verschwenderisch, denn Gott gibt verschwenderisch. Amen. Hat Gott verschwenderisch gegeben? Schau dir den Frühling an, schau dir den Menschen an. Jeder von uns einzigartig. Und wir haben nicht nur ein Merkmal, das uns einzigartig macht, sondern nichts an dir gleicht dem anderen. Wer genau hinschaut, der merkt, in allem bist du einzigartig. Deine Augen sehen vielleicht ähnlich aus wie die Augen von einem anderen, aber deine Augen gibt es nicht zweimal. Und deine Stimme hört sich vielleicht ähnlich an, aber deine Stimme ist einmalig. Du bist nicht nur einmalig, so wie wir Autos produzieren, wo wir sagen, aber der Sitzbezug, der ist besonders, sondern du bist in allen einmalig. So verschwenderisch ist Gott. Gott ist verschwenderisch. Und wir Schwaben sind es nicht. Und es gilt von Gott zu lernen. Oh, das Licht ist an. Ich komme oft rein und ich merke, es herrscht so eine Mentalität von, wir sind ganz, ganz eng. Und ich verstehe das, denn wir sparen fürs Reich Gottes. Aber ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde verschwenderisch werden. Und zwar nicht im Sinne von verprassen, sondern dass wir lieben und geben und lieben und dienen und lieben und gar nicht überlegen, tue ich das? Soll ich dir ehrlich sagen, ich habe nicht überlegt, kann ich es mir leisten oder nicht, ich habe es einfach getan. Warum? Weil ich meine Tochter liebe. Und in vielen anderen Bereichen genauso. Eine Geschichte, die muss ich euch noch mitgeben. Und dann sage ich auch mehr oder weniger Amen. Ist eine Geschichte, die wir im Alten Testament finden. Sie wird uns erzählt quasi am Ende, so als Anhang von David. Die Überschrift lautet die Helden von David oder Helden Davids. Und da heißt es, dass David in der Höhle Adullam residierte. Und wahrscheinlich ist diese Zeit, sie wird dort nicht genau benannt, dort, wo David unterwegs ist auf der Flucht von Saul. Er ist noch nicht König, aber viele, viele Menschen sind in seiner Entourage. Seine Macht wird immer größer. Er hat Menschen, die ihm viel verdanken. Er hat vielen Menschen Gutes getan, aber er ist noch nicht König. Und David, es ist wahrscheinlich ein heißer Sommernachmittag, äußert einen Gedanken. Und er sagt, oh, dass mir jemand Wasser zu trinken geben könnte von dem Brunnen Bethlehems, dem Brunnen unter dem Tor. Ein Gedanke, ein geäußerter Gedanke. David hätte diesen Gedanken nicht äußern sollen. Worte haben Macht. Aber mal ganz ehrlich, kennst du diesen Gedanken, dass du denkst, ach, jetzt ein Spaghetti-Eis, jetzt ein Frozen-Joghurt, jetzt ein Royal TS. Ich denke, solche Gedanken kennen wir alle. Meine Kinder kommen oft nach Hause und sagen, Papa, ich habe Hunger. Und meinen damit nicht Hunger, sondern Appetit auf was ganz Bestimmtes. Und ich sage, ja, kein Problem, wir haben Spaghetti. Nein, aber sie haben Hunger auf einen Big Mac beispielsweise. Und ich sage, hey, du weißt gar nicht, was Hunger ist. Du hast noch nie Hunger gehabt. Es gab immer was zu essen. Vielleicht nicht genau das, was du haben willst, aber du bist bis jetzt immer satt geworden. Nein, aber sie haben Hunger auf etwas. Kennt ihr Schwangere? Die allermeisten, die ich irgendwo kennengelernt habe, die haben Heißhunger auf irgendetwas. Auf Linsensuppe beispielsweise. Und kaum ist das Baby geboren, hat man keinen Heißhunger mehr auf Linsensuppe. So ist mal sehr interessant, vor allem wenn man, wir haben ja 5 Kinder bekommen und die Geschmacksrichtungen waren plötzlich unterschiedlich. Da kannst du anfangen, Psychologe zu werden, zu überlegen, welchen Einfluss hat das Baby auf das Appetit der Mama. Es ist mitten im Winter, nass und kalt, vielleicht kein schöner Winter, sondern so ein nasskalter Winter. Februar, der Winter war lang und du denkst, ach, könnte ich jetzt einfach am Strand liegen. Wer kennt es nicht? Also ich kenne das. Dann schaue ich mir Strandfotos an und denke, noch 6 Monate. Wir sind Sonnenkinder, meine Frau und ich, ja, nicht für den Winter gemacht. Ich weiß nicht, was Gott sich dabei ausgedacht hat. Aber wir leben von Sommer zu Sommer und überbrücken irgendwie den Winter, ja. Und vor allem, wenn er dann so nass und dunkel war. Und du äußerst diesen Wunsch, aber in Wirklichkeit will keiner von uns in dem Moment am Strand sein, weil der Strand auch nicht schön ist. Da scheint weder die Sonne, noch ist es trocken, sondern es ist nass und stürmisch. Und es ist eben nicht so, wie du dir das vorstellst. Und so äußert David diesen Wunsch. Und ganz ehrlich, er wollte gar kein Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem, von dem Brunnen unter dem Tor. Wobei der Wunsch ja eigentlich nicht verwerflich ist. Hast du irgendjemand schon mal angeklagt dafür, dass er Wasser zu trinken haben möchte? So bescheiden. Ein Gast, der sagt, was möchtest du gerne trinken? Und dann sagt der Gast, Wasser. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sich darüber aufgeregt hat. Boah, Wasser. Aber David war so bescheiden nicht, denn er wünscht sich eigentlich etwas, was nicht geht. Dieser Wunsch war nicht bescheiden. Warum? Weil die Stadt Bethlehem war besetzt. Viele Philister, die Bibel sagt uns nicht wie viel, ob 100 oder 300, eine ganze Garnison von Philistern besetzten in diesem Moment die Vaterstadt von David, nämlich Bethlehem. Und dieser Wunsch war völlig irreal, ging gar nicht. Und David meinte ihn auch gar nicht so. Er hat ihn nur geäußert. Dummer David. Er hätte einfach mal seine Gedanken für sich behalten sollen. Und an dieser Stelle einen kleinen Seitenhieb an uns alle. Manchmal äußern wir dumme Sachen, die wir nicht so meinen. Vielleicht sollten wir sie nicht äußern. Denn unsere Worte haben Macht. Ich bin manchmal umgeben von Leuten, die sagen, so und so, aber das meine ich ja gar nicht. Wenn du es nicht meinst, dann sag es gar nicht. Wenn du am Ende nicht dazu stehst, dann sag es auch nicht. So ist David unterwegs. Er äußert etwas, er meinte es gar nicht so, aber er hat es geäußert. Und David ist umgeben von Menschen, die ihn lieben, die ihn wirklich lieben. Menschen, die ihm was verdanken. Und drei von diesen stehen auf und sagen, David, dein Wunsch ist uns Befehl. Und dann machen sie sich auf den Weg und brechen ein in diese befestigte Stadt von Hunderten von Philistern. 3 gegen 100. James Bond, das grüßen, oder? Wer von euch ist traurig, dass der Film nicht im Kino erscheint? Ich oute mich mal, ich bin traurig. Ich habe mich so auf James Bond gefreut. Scheiße, jetzt doch nicht. Action pur! 3 gegen 100 oder 3 gegen 500. Und ich sehe, wie die Philister diese 3 Jungs sehen. Die sahen auch echt gefährlich aus. Die waren nicht irgendwelche, sondern das waren echte Krieger. Aber dennoch wussten sie, die haben eigentlich keine Chance, wenn wir zusammenstehen. Aber diese 3 Jungs brechen ein nach Bethlehem. Und jetzt kommt es, sie brechen ein, um Wasser zu schöpfen. Also ich kann mir vorstellen, dass niemand von den Beteiligten diesen Tag je vergessen würde. Das war so der sinnloseste Tag ever. Da brechen Menschen brechen ein für nichts, nur um Wasser zu schöpfen. Und dann gehen sie wieder zurück zu ihrem König oder zu ihrem Herrn. Und David nimmt das Wasser und sagt, wer bin ich, dass ich dieses Wasser annehmen darf? Dieses Wasser ist wert 3 Menschenleben. 3 Menschen waren bereit, ihr Leben zu riskieren, damit ich Wasser trinke. Und er opfert es Gott. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Genau aus demselben Grund, wie die Geschichte von Maria in der Bibel steht. Weil Gott und weil wir Menschen es lieben, wenn andere Menschen leidenschaftlich sind. Das sind genau die Geschichten, aus denen Filme sind. Da ist ein König, der verzichtet auf seine Krone wegen einer Dame. Gibt es nicht 10 andere? Hä? Hallo, du dummer König, musst du sein. Aber wir feiern es. Warum? Weil es Leidenschaft ist. Und die Bibel feiert es. Und ich möchte uns raten, lass uns nicht Menschen sein, die sagen, ja, wir lieben Gott und wir geben ihm auch mal 1 Euro. Oder auch mal 5 Euro. Sondern lass es konkret werden in allen Bereichen deines Lebens. Konkret im Dienen. Habe Zeit für Gott. Konkret im Beten. Nimm dir Zeit, für Menschen zu beten, in der Fürbitte. Konkret im Geben. Konkret in der Anbetung. Konkret im Glauben. Es gibt so viele Bereiche. Determined. Wisst ihr, wir haben uns entschieden für diese Reihe, weil wir glauben, dass Gott so ist. Gott ist absolut determined. Wäre Jesus nicht determiniert gewesen, wäre er nicht Mensch geworden. Wäre er nicht determiniert gewesen, hätte all diesen Versuchungen, und der Teufel hat die ganze Welt mobilisiert, um Jesus irgendwie zu Fall zu bringen, hätte all diesen Versuchungen nicht getrotzt. Wäre nicht determiniert gewesen, hätte irgendwann mal gesagt, macht euren Dreck allein. Wäre er nicht determiniert gewesen, hätte er irgendwann vor dem Kreuz gesagt, Leute, es macht keinen Sinn. Das muss ich mir nicht antun, ich bin Gott. Und er wäre Gott geblieben. Denn er ist Gott. Aber er war determiniert. So entschlossen, sein Leben zu lassen. Warum? Weil er wusste, ich bin das Lamm Gottes, welches gekommen ist, der Welt Sünde zu tragen. Und ich bin gehorsam. Und die Bibel sagt, und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und es hat ihn alles gekostet. Im Garten Gethsemane, wir kennen die Geschichte, wo sein Blut zu Schweiß wird. Wo er sagt, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er am Ende aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wenn wir das Vaterunser beten, das wirklich beten, dann korrelieren wir unseren Willen mit dem Willen Gottes. Und ich verrate dir, mein Wille ist nicht der Wille Gottes. Und dein Wille auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich dieses Gebet des Herrn immer wieder neu bete. Und sage, Jesus, auch heute werde ich nicht bitter. Ich weiß, ich führe gleich ein Gespräch und ich weiß, dieser Mann wird mich wieder verletzen, wie schon immer, aber ich bin bereit, dieses Gespräch zu führen, weil ich ein Diener Gottes bin. Und ich werde nicht bitter. Ich bin determiniert. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Vielleicht gibt es so manche, wo du sagst, es musste sein. Und Gott schaut dir in die Augen und sagt, ja, es muss sein. Ja, es muss sein. Liebe gibt. Verschwenderisch. Amen. Seid ihr bei mir? Ich bete noch. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du so entschlossen warst und bist und bleibst. Danke, dass du die Liebe bist. Danke, dass du auch nicht berechnend bist. Danke, dass du nicht überlegt hast, sind die Menschen mir das wirklich wert? Sondern ab Beginn der Zeit war es für dich klar, dass du selbst einer von den Menschen werden würdest, weil du wusstest, die Menschen schaffen es nicht alleine. Noch bevor einer von uns geschaffen wurde, wusstest du, dass es dich alles kosten würde und du warst bereit, diesen Weg der Liebe zu gehen. Gott, danke dafür. Danke für deine Entschlossenheit. Und Jesus, so wie diese drei Männer dem David so viel Ehre und so viel Liebe geschenkt haben, so wie Maria Jesus so viel Ehre und Liebe geschenkt hat, so wollen wir von diesen Vorbildern lernen und uns motivieren lassen und sagen, und wir wollen geben und wir wollen lieben und wir wollen dienen und wir wollen anbeten und wir wollen vergeben. Gott, und du siehst, wo unsere Herzen bitter werden. Und ich glaube, es ist so einfach, dass unser Herz hart und bitter wird. Auch in Gemeinde. Gerade wo so viel frommes Zeugs geredet wird und wo wir am Ende doch alle Menschen sind und unser Herz wird bitter. Und dann beten wir das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Herr Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen bewahrst vor Bitterkeit. Ich bete, dass wir die Bereitwilligkeit haben zu vergeben. Ich bete, dass wir nicht aufstehen, weil wir irgendeine Rede gehört haben, die uns vielleicht motiviert oder nicht, sondern weil du das Vorbild lieferst. Herr, ich bete darum. Halleluja. Ich habe einige Fragen mitgebracht und diese Fragen gelten dir ganz persönlich und deswegen lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Wir schließen alle unsere Augen, alle. Selbst ich werde meine Augen schließen, denn nur Gott braucht diese Antwort wissen. Wer von uns ist determiniert zu vergeben? Du tust dir damit schwer. Es fällt dir gar nicht leicht, deinem Vater, deiner Mutter, vielleicht irgendeinem geistlichen Menschen, der dich geprägt hat, aber irgendwie auch ja, enttäuscht hat, zu vergeben. Und Gottes Geist sagt dir aber, es ist wichtig für dich, deswegen vergebe. Alle haben ihre Augen geschlossen, auch ich. Aber Gott sieht, wenn du sagst, mein Herz soll vergeben, dann heb mal deine Hand. Wer von uns möchte sagen, das mit dem Dienen, das fällt mir so schwer. Ich komme viel lieber in den Gottesdienst und feiere es und genieße es, wenn die anderen arbeiten. Aber Gott ruft dir zu, ich habe dir Gaben gegeben, damit du mit dieser Gabe auch dienst. Und du möchtest anfangen zu dienen. Vielleicht ist dein Problem, dass deine Gabe nicht so schillernd ist wie die Gabe des anderen. Und Gott sagt, das ist mein Job. Du investier deine Gabe. Wenn du bereit sein möchtest zu dienen, dann heb gerade jetzt mal deine Hand. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Aber Gott sieht. Vielleicht sagst du, Geld, ich liebe Gott so sehr, aber mein Geld bleibt bei mir. Und Jesus sagt dir nicht heute Abend und verkaufe alles, was du hast, sondern Jesus geht hin und sagt, tu doch den ersten Schritt, gib ihm Maß. Nimm doch das Vorbild, was die Bibel klar zeichnet und gib ihm Maß. Und du wirst sehen, du bist der Beschenkte. Aber entscheide in deinem Herzen zu geben. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Auch ich als Prediger, das habe ich noch nie gemacht. Aber ich möchte, dass deine Entscheidung ist zwischen Gott und dir ganz allein. Wenn du bislang nicht wirklich gegeben hast, dann entscheide dich zu geben. Halleluja. Gott, und ich bete für ein geistliches Werk, das du heute Abend in unseren Herzen bewirkst. Amen.